Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialgestaltung, der Podcast. Heute haben wir Professor Harald Schmitz, Vorsitzender des Vorstandes bei der Sozialbank, zu Gast. Mit Susanne Lizewski, Geschäftsführerin der Sozialgestaltung und Schwestergesellschaft der Bank, spricht er über die lange Historie und die Aufgaben der Sozialbank, dringend notwendige Investitionsentscheidungen in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft und was er sich von der neuen Bundesregierung für die Branche erhofft.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Sozialgestaltung. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Wir kennen uns aus früherer Zusammenarbeit in der Beratung. Kommen wir vielleicht noch später auf unserem Podcast drauf. Über diese Zusammenarbeit kennen wir uns schon lange. Und in der Beratung war es ganz normal, dass man sich mit dem Vornamen anspricht. Daher bleiben wir auch für diesen Podcast in der Du-Form. Und Harald, vielleicht so zum Einstieg. Du bist unser gemeinsamer Chef, klar, und hast schon viel erlebt. Und weißt du, was ich mich gefragt habe? Was war denn eigentlich dein erstes Büro? Schreibmaschine oder schon Computer?
Es war schon ein Computer. Also zumindest, wenn ich die Arbeitswelt mir anschaue, ganz früher waren es mal Schreibmaschinen. Aber ich habe schon mit Computer angefangen, ja.
Seitdem hat sich, glaube ich, viel verändert. Früher Riesenteile. Heute geht das mit fast schon mit dem Telefon. Und so hat sich auch sicherlich viel in deinem Berufsleben mit verändert. Heute bist du Chef der Sozialbank, der Fachbank. Soweit ich weiß, auch leidenschaftlicher Bergwanderer. Und wir wollen heute darüber sprechen, was macht denn A, die Bank aus? Aber auch gerade in dem Zusammenhang soziale Infrastruktur. Und was macht unsere Gesellschaft aus? Was wird unsere Gesellschaft morgen auch tragen? Vorletztes Jahr haben wir in der Bank 100 Jahre gefeiert. Die Sozialbank hat angefangen 1923 und zwar als Hilfskasse. Harald, wie hat denn die Sozialbank damals angefangen? Mit welchen Gesellschaftern? Was war denn überhaupt der Grund für die Gründung einer Hilfskasse für diesen sozialen Bereich?
Ja, der Name Hilfskasse sagt ja bereits, dass es etwas Besonderes war. Diese Zeit war ja auch eine ganz besondere. Wir sind in der Weltwirtschaftskrise, in einer sehr schwierigen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Und die soziale Infrastruktur in Deutschland war kurz vor dem Zusammenbruch oder ist teilweise auch schon zusammengebrochen. Damals galt schon das Subsidiaritätsprinzip. Das bedeutet, der Staat hat selbst wenig Angebote richtigerweise gehabt, sondern er hatte das delegiert und seinerzeit waren es die Wohlfahrtsverbände ganz alleine. 6 Wohlfahrtsverbände haben wir damals wie heute in Deutschland gehabt. Und diese 6 Wohlfahrtsverbände brauchten dringend Geld, um die Infrastrukturen und die Leistungsangebote aufrechtzuerhalten. Der Staat sagte, wir können Geld zur Verfügung stellen, das können wir aber nicht sozusagen als Zuschüsse ständig zur Verfügung stellen, sondern wir geben es als Darlehen. Und für die Verwaltung und die Verteilung dieser Darlehen brauchte man eine Institution und die braucht eine Banklizenz. Und so entstand die Hilfskasse. Das heißt, damals war es so, dass wir auf der Passivseite unserer Bank, also quasi die Mittelherkunft, die bestand fast ausschließlich oder ich glaube sogar ganz ausschließlich aus öffentlichen Geldern. Und auf der Aktivseite haben wir dann das Geld an die sozialen Unternehmen, sozialen Einrichtungen weitergegeben als kurz- und mittelfristige Darlehen. Insofern waren wir so etwas wie eine Förderbank, könnte man sagen, die staatliche Gelder verteilt hat.
Soziale Einrichtung der Wohlfahrtsverbände, oder?
Damals in der Tat gab es nur Einrichtungen der Wohlfahrtsverbände oder fast ausschließlich. Ich will nicht ausschließen, dass es seinerzeit auch schon den einen oder anderen kleinen privaten Anbieter gab. Sicherlich gab es auch damals auch kommunale, also öffentliche Anbieter, aber das Gros der Leistungserbringung erfolgte durch die Organisationen, die den Wohlfahrtsverbänden angeschlossen waren.
Hat sich bis heute ein bisschen geändert, ne? Oder ist noch vieles gleich geblieben?
Ja, es ist sehr, sehr lange fast unverändert geblieben. Wir machen jetzt einen ganz großen Sprung so in den 80er Jahren. Man kann das übrigens sehr schön an der Geschäftsstrategie der Bank sehen, wie sich die soziale Infrastruktur verändert hat. Also in den 80er Jahren wurden langsam die Systeme geöffnet und es kamen zunehmend auch private Anbieter mit in den Markt. Und wir haben damals, also in den 80er Jahren, unser Geschäftsmodell zunächst wirklich ausschließlich auf gemeinnützige Einrichtungen, also auf Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege konzentriert. Und in diesen Jahren wurde begonnen, sich langsam zu öffnen. Heute haben wir eine Trägervielfalt, die es hoffentlich auch noch lange geben wird.
Jetzt sprichst du von Einrichtungen und sozialen Themen. Was fällt denn da runter? Also was muss ich mir eigentlich vorstellen, was so der Nukleus auch der Bank in der Finanzierung, wahrscheinlich im Großteil von Immobilien im ersten Schritt war oder auch noch ist? Welche Tätigkeiten, wo seid ihr wirksam, gesellschaftlich wirksam, sozial wirksam, was ja auch unser Leitspruch ist? Wo macht ihr mit den Finanzierungen, die ihr an die Einrichtungen gebt, einen Unterschied? In welchen Bereichen?
Vielleicht schauen wir uns einfach mal das Kunden- und damit auch das Portfolio heute an. Das hat sich sicherlich im Laufe der Jahre weiterentwickelt, also von der Zusammensetzung weiterentwickelt. Aber im Grundsatz kann man sagen, wir decken fast die komplette soziale Infrastruktur ab. Die Frage ist, was ist das? Ich fange an mit der Altenhilfe, also stationäre Altenhilfe, ambulante Altenhilfe. Stationäre Altenhilfe, ganz klar, ist sehr immobiliengetrieben, beziehungsweise war, muss man sagen, fast ausschließlich mobiliengetrieben. Das ändert sich mit der zunehmenden Ambulantisierung. Daneben stehen die Krankenhäuser, daneben stehen Rehabilitationseinrichtungen, Eingliederungseinrichtungen, das heißt auch Einrichtungen der Behindertenhilfe, daneben stehen Jugendhilfeeinrichtungen, Kindergärten, Hospize, Schulen und ja, das waren vielleicht so die wichtigsten Bereiche, in denen wir mit unseren Kunden gemeinsam sozial wirksam sind.
Und du hast eben schon gesagt, Kredite, Immobilienfinanzierung, wenn man sich heute die Tätigkeiten insbesondere der Sozialbank anschaut, was ist euer Inklusivpaket für die Sozialwirtschaft? Was als Bank bietet ihr den sozialen Einrichtungen, die du gerade aufgezählt hast, an Leistungen an?
Ja, also diesbezüglich sind wir definitiv eine sogenannte Universalbank. Also es gibt fast nichts, was wir unseren Kunden nicht anbieten, aber natürlich immer sehr zugeschnitten auf deren besonderen Bedürfnisse. Was wir nicht haben, und das ist quasi seit 100 Jahren Geschäftsmodell immanent, wir haben keine Privatkunden. Das heißt, bei uns kann nur jemand Kunde werden, der als Anbieter, das kann auch ein kleines Einzelunternehmen sein, bis hin zur großen Aktiengesellschaft oder als Verein, wer als Anbieter im Sozial- und Gesundheitswesen tätig ist. Was bieten wir an? Das komplette Paket, das beginnt natürlich mit der Kontoführung. Daran knüpfen wir gerade auch für spendensammelnde Organisationen besondere Angebote. Das geht natürlich um Kreditvergabe. Das ist eigentlich unser Hauptgeschäft, also Kontoführung, Zahlungsverkehr. Daraus ergibt sich dann auch die Geldanlage. Hier haben wir spezielle Produkte, kleine digitale Produkte für kleine Organisationen bis hin zur Vermögensverwaltung für große Geldanleger wie zum Beispiel Stiftungen.
Und wenn du nochmal so in die Historie der Bank schaust, bis heute, die letzten 100 Jahre, gut 100 Jahre, was waren so die größten Meilensteine, die man, wenn man aus der heutigen Perspektive das beurteilt, in der Entwicklung der Bank sieht, aber auch in der Entwicklung der Sozialwirtschaft?
Ja, wenn man zurückschaut, muss man sicherlich sagen, gab es dann eine schlimme Zeit auch für die Sozialbank, also für die Wohlfahrtsverbände und damit auch für die Sozialbank. Das war die Zeit des Dritten Reiches, wo natürlich alles gleichgeschaltet wurde. Und man muss sicherlich sagen, auch das war ein Meilenstein, sowohl zu Beginn als dann auch zum Ende. Die wirklichen Veränderungen in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft haben sich aber eigentlich erst in der Nachkriegszeit ergeben. Und das begann, ich hatte das eben schon einmal erwähnt, so in den 80er, 90er Jahren vor allen Dingen, als zunehmend auch wieder Kapitalknappheit herrschte, als man sich geöffnet hat, auch für private Anbieter, auch für privates Kapital. Das war sicherlich ein sehr großer Meilenstein, der dann auch in der Trägervielfalt, die wir heute sehen, ja, sich widerspiegelt.
In dem Zusammenhang hört man häufig auch gerade, wenn es um Finanzierung geht, wie kann sich der Staat auch mit dran beteiligen? Du hast es eingangs schon gesagt, deswegen hat man die Hilfskasse gegründet, um eben nicht nur über Fördermittel, sondern über Darlehen zu sprechen, eben das auch zu verdienen in den jeweiligen Geschäftsbereichen. Auch das ist ja heute noch eigentlich genau das Vorgehen. Krankenhaus ein bisschen ausgenommen, wo wir eine zweidimensionale Finanzierung haben. Aber in dem Zusammenhang fällt häufig das Wort Revolving Fonds. Das ist irgendwo so ein bisschen sperrig. Durchaus etwas ja, was ihr in der Sozialbank erfolgreich verwaltet, muss man sagen. Seit, wenn ich richtig informiert bin, 30 Jahren. Vielleicht kannst du kurz mal erklären, was ist der Revolving Fonds? Also bei Revolver denke ich immer als erstes an einen Colt und einen Western. Ist aber wahrscheinlich hier nicht gemeint.
Ja, in gewisser Weise ist der Revolving Fonds, schön, dass du ihn ansprichst, noch ein Restant aus der ganz alten Zeit. Es ist Treuhandvermögen, das wir in unserer Bilanz haben, das wir verwalten, Treuhandvermögen des Bundes. Es sind fast 200 Millionen Euro, die wir als Kredite weitergeben an gemeinnützige Einrichtungen zu ganz bestimmten Zwecken, die sich übrigens im Laufe der Zeit verändert haben. Zum Beispiel war nach der Wende gingen die Mittel ausschließlich in die neuen Bundesländer. Und er heißt Revolving Fonds, weil er sich revolviert. Das heißt, dass die Tilgungen, die eingehen, den Fonds wieder auffüllen. Und insofern, dass ein sich ständig revolvierender Fonds ist, Treuhandvermögen in unserer Bilanz.
Das heißt eigentlich, dass dauerhaft der Sozialwirtschaft 200 Millionen, hast du gesagt, oder Milliarden?
Es wäre schön, wenn es 200 Milliarden wären. Damit könnten wir einiges mehr erreichen. Insofern ist das ein tolles Projekt seit Jahrzehnten. Also im Prinzip mehr oder weniger, ich kann das ja nicht genau nennen, aber die Ursprünge liegen nicht weit vom Ende des Zweiten Weltkriegs weg. Wir haben den Revolving Fonds im Jahr 2018 dann noch einmal verlängern können. Vielleicht einer der weitreichendsten Verträge, die ich in meinem Berufsleben unterschreiben durfte, nochmal verlängern können um 30 Jahre.
Infrastrukturthemen dafür, wofür der Revolving Fonds ja auch angelegt worden ist. Und wir stehen ja gerade wieder vor wirklich extremen Infrastrukturherausforderungen. In der Sozialwirtschaft, aber sicherlich auch in vielen anderen Bereichen der Wirtschaft. Wenn wir uns anschauen, das Alter der Gebäude, Veränderungen, die sich in einzelnen Branchen ergeben haben, über Digitalisierung, neue Methoden, Krankenhäuser, die vor über 100 Jahren gebaut worden sind, heute eigentlich nicht mehr in der Struktur wirklich gut betreibbar sind, wie sie mal ursprünglich geplant worden sind. Das ganze Thema Energieeffizienz im Gebäudebereichen, das betrifft genauso stationäre Pflegeheime, das betrifft aber auch die Eingliederungshilfe. Wäre das eine Möglichkeit, wenn der Staat dort wieder oder höhere Mittel zur Verfügung stellt, schneller bestimmte Herausforderungen angehen zu können in den einzelnen Branchen?
Ja, die Frage ist ja eigentlich rhetorisch. Natürlich wäre das gut und ist es auch notwendig, dass der Staat hier mehr Mittel zur Verfügung stellt. Aber der Bedarf, und eine Zahl wurde ja gerade schon genannt, 200 Milliarden, je nachdem, wie man es berechnet, ist es sogar mehr, wenn man die ganzen notwendigen Nachhaltigkeitsinvestitionen beispielsweise hineinrechnen würde. Das ist ein so großer Investitionsbedarf, dass der Staat alleine ihn realistischerweise auch nicht stemmen kann. Wir brauchen mehr staatliche Mittel, auch in der Investitionsfinanzierung. Ob sie nun über solche Lösungen, wie es zum Beispiel der Revolving Fonds ist, erbracht werden oder über die Entgelte, die dann sozusagen die Investitionen finanzieren, das muss ausdiskutiert werden. Am Ende aber wird man auch immer wieder privates Kapital in der Sozialwirtschaft benötigen. Das heißt, die Sozialwirtschaft muss auch attraktiv sein für privates Kapital. Wir haben sehr viele große institutionelle Kapitalsammelstellen, die Versicherungen, die Pensionskassen und ähnliche, die eigentlich das Potenzial haben, hier auch zu investieren. Im Moment fehlen aber hier die richtigen Mechanismen.
Du hast eben beim Revolving Fonds gesagt, da muss ich nochmal drauf einhaken, das war in deinem Berufsleben so der langfristigste Vertrag, den du unterschrieben hast. Das zeigt vielleicht auch, wir haben uns ja in der Beratung kennengelernt, das heißt, du kommst nicht aus der Bank. Man könnte fast sagen, Quereinsteiger. Warum hast du dich vor, ich glaube, ungefähr 20 Jahren für diese berufliche Herausforderung entschieden?
Na, hier muss ich dich korrigieren, weil vor 20 Jahren hätte ich niemals daran gedacht, dass ich jemals Banker werden könnte, was mir nicht von vornherein in die Wiege gelegt wurde. Ich habe ähnlich wie du in der Wirtschaftsprüfung Steuerberatung begonnen und habe sehr, sehr viele Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet, teilweise auch international. War das immer mit, wie man neudeutsch sagt, Healthcare-Fokus. Früher war es die Gesundheitswirtschaft, heute ist es Healthcare. Ja, und die haben es auch erweitert um Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Ich habe danach eine Managementfunktion gehabt bei einem großen oder damals größten gemeinnützigen Einrichtungsträger in Deutschland und mir nicht vorstellen können, dass es noch was Schöneres gibt, als so viel Verantwortung zu tragen für sehr viele Einrichtungen, sehr viele Krankenhäuser, Altenhilfeeinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen, Behindertenhilfeeinrichtungen, bis ich dann das Angebot bekam, darüber nachzudenken, zur Bank für Sozialwirtschaft zu gehen, die ich natürlich gut kannte aus meiner Beratungstätigkeit, denn wenn man in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft unterwegs ist, kennt man natürlich die Bank für Sozialwirtschaft. Und da habe ich mich dann entschlossen, genau gesagt ist das jetzt 13 Jahre her, diesen Weg zu gehen. Ist gar nicht so einfach für einen Quereinsteiger, der sicherlich gewisse ökonomische Grundkenntnisse mitgebracht hat, sicherlich viele Branchenkenntnisse hatte, was ja für eine deutsche Bank auch nicht von Nachteil ist. Aber ich musste dann 2 Jahre lang mehr oder weniger in die Lehre gehen, bis ich die Zulassung der BaFin erhalten habe, Vorstand einer Bank zu werden. Ja, also Quereinsteiger stimmt. Und sagte eben, ich hätte mir fast nicht vorstellen können, dass es noch etwas Schöneres gibt, als Verantwortung zu tragen und aktiv mitzugestalten in der Sozialwirtschaft. Und ich bereue diesen Schritt nicht, auch wenn es mir schwer gefallen hat, die alte Position aufzugeben, weil die Gestaltungsmöglichkeiten, die wir aus der Bank heraus haben, oder heute müsste ich sagen, aus dem Konzern heraus haben, weil wir sind ja deutlich mehr als eine Bank, die sind schon enorm. Und so kann man, wenn man das so möchte, eine noch breitere und tiefere Wirkung erzielen, zumindest aus meiner Perspektive, als das jemals zuvor der Fall war. Insofern habe ich eigentlich den besten Job, den man sich vorstellen kann.
Das ist ja, man trifft nicht häufig Menschen, die sagen, ich habe den besten Job, den ich mir vorstellen kann und mit dem bin ich so zufrieden. Das ist wirklich schön, das zu sehen. Und die Vielfältigkeit aus der Sicht eines Finanzinstitutes ist natürlich weitaus größer wie aus Sicht eines einzelnen Betreibers, auch wenn der sehr groß ist und mit sehr viel verschiedenen Tätigkeiten, Dienstleistungen ja am Markt ist, kann man hier sicherlich breiter wirksam sein, aber sich auch nochmal breiter mit den Herausforderungen ja der Branche beschäftigen muss. Ja, als ein Einrichtungsträger muss ich natürlich auch mich mit Herausforderungen beschäftigen der Branche, aber auch vor allen Dingen regional. Und wenn wir uns das anschauen, gerade so gesellschaftliche Herausforderungen, wir haben eine alternde Bevölkerung, weniger Beitragszahler. Man sagt heute ja nicht nur Healthcare, man sagt auch Silver Ager und weniger jüngere Menschen. Und da ist natürlich schon die Frage, wie kann man das zukünftig so austarieren, dass einerseits die jüngere Bevölkerung, die arbeitende Bevölkerung nicht unter der Beitragslast ächzt und auf der anderen Seite aber auch die Beitrags- oder die Leistungsempfänger in dem Fall mit ausreichend Leistungen ausgestattet werden können. Denkst du über solche Themen nach? Und wenn ja, bin mir sicher fast, dass du darüber nachdenkst. Wie blickst du auf diese Themen?
Also selbstverständlich denkt man sehr viel darüber nach, sonst wäre ich definitiv auch wieder fehl am Platze. Und gleichzeitig muss ich natürlich auch sagen, wenn ich die Lösung hätte, dann wäre ich sicherlich nobelpreisfähig. Aber auch davon bin ich weit entfernt. Aber natürlich muss man sich die Herausforderung mal im Einzelnen genau anschauen. Es gibt Ansatzpunkte, und es gibt auch Möglichkeiten. Angesprochen hast du gerade sozusagen den Babyboomer-Bauch, zu dem ich in der Spitze auch gehöre. Das ist sicherlich mit einer der ganz großen Herausforderungen. Und das vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ja der Personalengpass nicht erst beginnt, wenn die Babyboomer sozusagen die Seiten wechseln von Beitragszahlern dann zunehmend zu Leistungsempfängern, sondern wir haben heute ja schon einen sehr, sehr großen Fachkräftemangel, fast überall in allen Branchen, aber insbesondere auch in der Sozialwirtschaft. Und hinzu kommt, um das einfach auch nochmal deutlich zu sagen, mehr als 80% der Einnahmen unserer Kunden, in den einzelnen Sektoren ist das unterschiedlich, teilweise sind es 100% der Einnahmen, sind entweder steuerfinanziert oder finanziert über Sozialversicherungsbeiträge. Wir haben im Moment eine wirtschaftliche Entwicklung, die kein Wachstum zeigt. Und auch die nächsten Jahre, vielleicht sogar viele Jahre, werden schwierig sein. Das bedeutet, dass die Einnahmen der Sozialversicherung und die Steuereinnahmen nicht so wachsen werden, dass sie aus sich heraus die Probleme lösen können. Das heißt, unsere Kunden haben auf der Einnahmenseite auch einen erheblichen Druck. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach ihren Leistungen und gleichzeitig haben sie immer weniger Menschen, die die Arbeit leisten können. Das bedeutet, dass wenn man weniger Personal hat, das bedeutet letztlich, man hat weniger Einnahmen, denn weniger Personal heißt, ich kann nicht meine Betriebe voll auslasten. Altenhilfeeinrichtungen zum Beispiel sind kalkuliert mit einer Auslastung von in der Regel weit über 90%. Wenn ich aufgrund von Personalmangel deutlich darunter liege, heißt das, ich habe Einnahmeausfälle. Das heißt, am Ende leidet meine Kapitaldienstfähigkeit und was wir gerade sehen, ist ja auch dann auch eine zunehmende Anzahl von Insolvenzen, die ja nicht daran liegen, dass man zu wenig Nachfrage hat, sondern einfach, weil man es wirtschaftlich nicht mehr stemmen kann. Das war jetzt erst eine reine Analyse der Herausforderungen und die Frage ist ja eine ganz andere gewesen und so denken wir auch in unserem Konzept. Natürlich müssen wir eine saubere Analyse machen, aber da aufzuhören ist definitiv falsch. Es geht darum, was muss ich ändern? So habe ich ja die Frage auch verstanden. Ein Punkt, den man auf jeden Fall nennen muss, ist das, was wir allenthalben fast überall sehen, ist Entbürokratisierung. Die Vielfalt an Vorgaben, an Vorschriften, die jetzt nicht nur von Europa kommen, da kommt auch einiges, sondern auch die wir uns selbst machen, die steigt, nimmt nicht ab und hier muss eine deutliche Vereinfachung erfolgen. Wir regeln im Gesundheitswesen und das nicht nur in den Krankenhäusern und in der Altenhilfe. Wir regeln alles sehr im Detail. Und das führt dazu, dass viele kleine Einrichtungen häufig schon damit überfordert sind und sich größeren Einrichtungen anschließen müssen, um überhaupt diese regulatorischen Themen alle sauber abarbeiten zu können. Das heißt, Entbürokratisierung ist sehr wichtig. Und wenn man sich die Sozialgesetzbücher anschaut und die Leistungsanbieter anschaut, was wir dringend benötigen, ist auch eine höhere Vernetzung und eine Durchlässigkeit des Systems. Man kann es am einfachsten festmachen im Gesundheitswesen, stationäre und ambulante Versorgung. Wir optimieren in Teilen, im Krankenhausbereich jetzt sogar sehr stark, das System. Aber die doppelte Schiene, die wir vorhalten, werden wir auf Dauer so nicht mehr vorhalten können. Das heißt, wir müssen grundsätzlich auch systematisch arbeiten und die Durchlässigkeit der Systeme deutlich verbessern. Dort stecken auch sehr viele Effizienzen.
Vielleicht ganz kurz, du hast jetzt das Beispiel, die ambulante Versorgung, niedergelassene Ärzte, Krankenhaus. Das Ganze geht ja weiter über alle Sektoren. Auch wenn ich die Pflege anschaue, den Reha-Klinikbereich, das zusammenzudenken, ist ja die Frage im Sinne des Patienten und auch des Patientenpfades, wenn man das nochmal separat rausnimmt. Aber ich habe dich unterbrochen bei der dritten.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten. Bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/Bildungscampus. Wir freuen uns auf Sie.
Ja, aber jetzt muss ich kurz diesen Punkt auch nochmal aufgreifen, weil du ihn zu Recht noch einmal unterstrichen hast. Man merkt das ja zum Beispiel auch bei den Managern. Ja, wer eine Reha-Klinik erfolgreich leitet, ist noch lange nicht in der Lage, eine Altenhilfeeinrichtung zu leiten und erst recht nicht ein Krankenhaus. Das ist bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehbar, aber am Ende müssen wir die Patientenpfade managen. Und wir müssen die Durchlässigkeit der Sektoren zwischen den großen Segmenten Gesundheitsversorgung, Rehabilitation und Pflege, um einfach nur vielleicht da die wichtigsten zu nennen, nicht nur auf der Ebene, sondern auch, was ambulante und stationäre Leistungen anbelangt, müssen wir durchlässiger machen. Ich bin der festen Überzeugung, dass das kommen wird. Vermutlich nicht deswegen, weil man endlich das umsetzt, was man schon seit Jahrzehnten weiß, sondern weil es einfach nicht anders gehen wird, weil der Druck irgendwann so groß wird, dass man hier an die teilweise auch sehr vergrößerten Systeme rangeht. Und damit kann man auch Effizienzen heben. Die werden sicherlich den Personalengpass nicht komplett kompensieren können, aber sie werden Kräfte freisetzen, die wir einfach freisetzen müssen.
Ja, und der Druck, du hast das Personal genannt, kommt aber aufgrund auch der Einnahmeninvestitionsseite und dem Fachkräftebereich, um dort letztendlich die Ressourcen, die wir haben, im Kapital, aber auch in der Arbeit am effizientesten zu nutzen. Und da sind sicherlich die Doppelstrukturen, die wir heute vorhalten, die auch aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung teilweise zu einem Irrsinn führen, in der Akquise von, klar, Patienten, Behandlung von Patienten, Fadenbereiche im Reha-Klinikbereich. Ich habe ja unter anderem auch neurologische Reha-Kliniken mitgeleitet. Wir haben teilweise im Sozialdienst über 100 Anrufe gehabt, um einen Pflegeheimplatz zu finden. Auf der anderen Seite musste der Patient aber aus der Reha-Klinik raus, weil wir die nicht mehr finanziert bekommen haben. Das heißt, der Träger an sich hat Aufwendungen, die kriegt er nicht mehr gegenfinanziert. Und das sind einfach Schnittstellen, die bisher auch aus meiner Sicht im System wenig in den Blick geraten, dass man die besser managt und damit aber auch ressourcenschonender managt.
Ja, um es positiv noch einmal zusammenzufassen, man kann hier einen Win-Win-Win herstellen, ja, also für alle Beteiligten. Zuallererst sollte man über die Patienten und die kranken und alten Menschen, die Pflege benötigen, nachdenken. Für sie wäre es auf jeden Fall ein großer Gewinn, wenn die Leistungserbringung vernetzter wäre. Es wäre für die Leistungserbringer ein großer Gewinn, weil sie viel effizienter arbeiten können. Letztlich auch das Personal eine höhere Zufriedenheit dadurch haben wird. Davon gehe ich fest aus. Und der dritte Gewinner ist natürlich unser Sozialsystem, unsere Sozialversicherung, die einfach auch diese Effizienzen im System mitheben müssen, das unterstützen sollten, damit sie auch mit ihren vermutlich relativ gesehen immer knapper werdenden Mitteln, auch wenn die absoluten Zahlen steigen, wird es relativ vermutlich ja weniger werden, optimal umgehen, diese optimal einsetzen.
Ja, und dann auch für Mitarbeiter vielleicht interessantere Berufswege, Karrierewege sich auch dabei herausbilden.
Ganz genau.
Auch Investitionen in Digitalisierung. Heute gibt es die Branchen, die du gerade aufgezählt hast, hat jeder einen eigenen IT-Landschaft. Es gibt kein Programm, was in der Pflege funktioniert, im Krankenhaus funktioniert, in der Reha-Klinik funktioniert. Und dennoch sollen wir alle Patientendaten austauschen, elektronische Patientenakte. Also das sind ja Themen, das muss entwickelt werden. Damit sind auch jeweils Kosten verursacht. IT-Systeme gibt es nicht umsonst, sondern ist häufig ein großer Kraftakt neben der Investition, auch Investitionen in Mitarbeiter, in Zeit. Insofern glaube ich, ein ganz starker Handlungspunkt. Vielleicht nur das Thema auch gerade so Fachkräfte nochmal abzuschließen. Ich war Montag bei meinem Hausarzt für eine Auffrischung von verschiedenen Impfungen und da habe ich einen Zettel gelesen. Liebe Patientinnen, bitte seien Sie freundlich zu unseren Mitarbeiterinnen. Diese sind leider momentan schwieriger zu finden als Patienten. Danke.
Ja, und ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe noch einen weiteren Punkt, vielleicht sogar mehrere, aber ein wichtiger Punkt ist eigentlich die gute Überschrift zu dem, was du gerade auch gesagt hast. Das ist die Digitalisierung. Deswegen, ich bin da durchaus auch optimistisch, dass wir Wege finden werden, aus diesen eben genannten großen Herausforderungen zumindest ein Stück weit und ausreichend ein Stück weit rauszukommen. Und das ist unter anderem das, was uns die Digitalisierung ermöglichen wird. Und dabei geht es dann ja weniger darum, die Menschen, also Arbeitskraft unmittelbar zu ersetzen am Patienten oder am pflegebedürftigen oder am hilfebedürftigen Menschen, sondern es geht darum, die Arbeit effizienter zu machen, damit sie mehr Zeit haben, sich um genau das zu kümmern, was sie am besten können und dort stecken, gerade wenn ich auch sektorübergreifend unterwegs bin, enorme Potenziale. Und ich setze da noch ein Thema hinten dran, das ist dann auch, ich weiß, es ist sehr umstritten, ist die Frage, welche Vorgaben wir uns im Personalbereich machen. Wir haben uns angewöhnt, sehr strikte Vorgaben, was Fachkräftequote anbelangt, in den verschiedenen Bereichen umzusetzen. Das hat auch einen sehr guten Hintergrund, einen sehr guten Sinn. Nur es wird auf Dauer nicht haltbar sein. Das heißt, wir werden auch nach intelligenten Wegen suchen müssen, wo die wirklichen Fachkräfte dafür sorgen, dass die Arbeit hervorragend gemacht wird und allen Ansprüchen gerecht wird. Aber wir werden, meine Überzeugung, nicht immer und überall für alles Fachkräfte brauchen. Auch das ist ein möglicher kleiner Beitrag. Ich weiß, dass ich damit dem einen oder anderen Berufsverband vielleicht gerade auch auf die Füße trete.
Ja, ist ja eine lange Diskussion, auch in vielen Bereichen. Auf der anderen Seite sehen wir ja auch Berufsverbände, die darauf drängen, dass es professionalisierter wird. Und dann muss man, glaube ich, auch genau überlegen, was dann in der Profession für Tätigkeiten erbracht werden.
Ganz genau.
Das ist ja häufig das Beispiel der Pflegekraft. Ist eine professionell ausgebildete Pflegekraft, vielleicht sogar mit universitären Abschluss, richtig eingesetzt, um Essen anzureichen oder Bestellungen aufzunehmen? Ja, das hat ja durchaus was mit den Tätigkeiten zu tun, wofür ich Menschen auch ausbilde und wie ich dann in einem System die Leistungen für und natürlich am Patienten erbringe, sodass es bestmöglich in der Qualität und auch in der Umsorgung ist und welche Zeit habe ich dann für den einzelnen Patienten jeweils auch. Und insofern glaube ich, sich aus der aus diesem Blick auch als Berufsverband damit zu beschäftigen, macht es ja für die eigene Klientel sogar nur interessanter, in solche Berufswege, Karrierewege auch einzusteigen.
Ganz genau. Und Essen reicht sprechen, ist schon ein gutes Beispiel. Dafür muss ich keine Spezialausbildung haben und ist recht keine akademische. Aber das eigentliche Problem ist ja die Bürokratie, die auf den Pflegekräften jetzt beispielsweise, aber auch auf den Ärzten lastet. Dass ein großer Teil der Arbeitszeit dadurch aufgefressen wird, dass man sich mit Dokumentationen, die notwendig sind, zweifelsohne, und deren Verarbeitung und Abrechnung kümmern muss. Jetzt sind wir auch wieder beim Thema Digitalisierung. Da greifen dann so die verschiedenen Themen durchaus ineinander.
Das sind Punkte, wo es, glaube ich, auch viele gute Ansätze heute schon gibt. Also auch gerade Digitalthemen, die Arbeit gut unterstützen können. Häufig noch nicht in der Fläche. Auch mit großen Veränderungen. Sicherlich auch eine Veränderung, die ganz extrem treibt, ist KI. Gerade auch in der Medizin, wenn es um Erkennung von Krebs beispielsweise geht, wo eine künstliche Intelligenz Ärzte so unterstützen kann, dass sie dadurch qualitativ viel sicherer sind in der Diagnose. Aber auch das, da sind wir wieder bei Finanzierung, erfordert Finanzierung und erfordert Attraktivität für privates Kapital an einem Markt. Weil das sind Strukturthemen, die durch den Staat oder das Sozialversicherungssystem nicht gestemmt werden kann. Und du hast es vorhin gesagt, es muss attraktiv bleiben. Wann ist denn aus der Sicht einer Bank ein Markt attraktiv für privates Kapital?
Wenn du erlaubst, darf ich die Frage ganz kurz zurückstellen, weil ich möchte gerne noch eine Anmerkung zu dem bisherigen Thema machen. Das ist die Frage der Finanzierung von solchen Leistungen, von digitalen Leistungen. Wir haben einen sehr innovativen Kunden, der seit Jahren an einem sogenannten Modellprojekt arbeitet. Ich glaube, jetzt hat er es fast geschafft, damit durchzukommen. Was ist Hintergrund? Innovative digitale Lösungen in der Pflege einzusetzen, bedeutet ja, dass man ja weniger Personal braucht. Die Finanzierung ist aber extrem kontraproduktiv, weil wir vor einigen Jahren wieder das sogenannte Selbstkostendeckungsprinzip eingeführt haben. Das heißt, jede Pflegekraft, die arbeitet, wird auch bezahlt, ganz vereinfacht gesagt. Wenn ich nun Einsparungen erziele und auf einer ausreichenden Auslastung fahre, kann ich diese Einsparungen oder kann ich diese Investition, so muss man es sagen, die ja Geld kostet, kann ich nicht refinanzieren, weil dafür bekomme ich kein Geld. Und aus dem Personaltopf bekomme ich auch keins, weil da bekomme ich ja nur Geld für die, die auch arbeiten. Das ist ein Beispiel, wie einfach es sein könnte, solche Innovationen zu fördern, wenn man diese Finanzierungsregeln auch entsprechend anpasst. Einige abschließende positive Sätze noch zu diesem Thema. Ich habe, damit ich nicht ganz so weit weg von der operativen Tätigkeit komme, auch ein Aufsichtsratsmandat in einer großen Universitätsklinik. Das ermöglicht mir, etwas näher an den Themen auch nochmal dran zu sein und gerade auch zu sehen, was geschieht gerade in der Forschung, gerade wenn es um Technik geht, gerade wenn es um Digitalisierung geht und insbesondere wenn es um KI geht. Bei aller höchsten Komplexität, die beispielsweise so eine Finanzierung einer Universitätsklinik ausmacht, mich stimmt das zuversichtlich zu sehen, was dort alles auch in den Pipelines ist. Wenn die Finanzierungsregeln stimmen, werden wir hier einiges heben können. Also die Voraussetzungen sind schon da, wir müssen sie nur anpacken. Beherzt und pragmatisch.
Und vielleicht kleiner Einschub von mir. Du hast gesagt, du bist Aufsichtsratsvorsitzender einer großen Universitätsklinik. Man kann es googeln, ich habe es auch gerade getan. Okay. Und es ist die Universitätsklinik Aachen, das UK.
Ja, an der RWTH angeschlossen, eine ganz tolle Sache. Also nicht nur eine Universitätsklinik auf höchstem Niveau, sondern dann auch noch als Teil einer ganz renommierten und ganz vorne forschenden technischen Hochschule. Und da entsteht viel Gutes. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Überhaupt gar kein Problem. Aber du hast es jetzt mehrmals erwähnt und jetzt sagte ich, müssen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die fragen sich vielleicht schon, was meint er denn, welche Universitätsklinik? Und wir erleichtern ihnen die Findung dessen, sie müssen nicht selber googeln oder die KI bemühen, es ist die Universitätsklinik Aachen. Damit können wir die Klammer auch schließen. Und ich hatte vorhin eine neue Klammer quasi aufgemacht und gefragt, was sind gute Finanzierungsbedingungen in einem stark regulierten Markt wie die Sozialwirtschaft für privates Kapital?
Ich mache es vielleicht bei einem einfachen Beispiel fest. Viele, gerade in meinem Alter, könnte ich noch an unseren Sozialminister Norbert Blüm erinnern, der die Pflegeversicherung eingeführt hat. Ja, wir sind jetzt in den 90er Jahren. Und das war damals auch eine absolut weitreichende, fast disruptive Reform. Wie komme ich jetzt darauf? Es waren erhebliche Investitionen notwendig seinerzeit. In den Folgejahren sind hohe Kapazitäten, viele Kapazitäten aufgebaut worden an Pflegeeinrichtungen. Damals waren es große stationäre Pflegeeinrichtungen. Das war das, was man in dieser Zeit gebaut hat. Das hätte man niemals geschafft mit öffentlichen Fördermitteln. Ja, also Investitionsfördermittel, die es direkt gibt, das wären hunderte von Millionen. Ich kann die Zahl nicht genau nennen, aber enorme Finanzströme, die in diesen Sektor seitdem gelaufen sind. Wie ist es dann umgesetzt worden? Sehr viel über privates Kapital. Das heißt, die Immobilien wurden häufig von privaten Kapitalgebern finanziert. Man hat aber auch Anbieter, gerade auch private Anbieter mit Zugang zum Kapitalmarkt. Ja, man hat das attraktiv gemacht. Das heißt, man konnte die Investitionen verdienen. Es war eine gute Anlagemöglichkeit. Über verschiedenste Wege konnte man dies tun, in stationäre Altenhilfeimmobilien zu investieren.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, braucht privates Kapital eigentlich eine Verzinsung.
Ganz genau. Und jetzt komme ich zu einem ganz, ganz schwierigen Punkt, weil ja häufig gerade auch in der gemeinnützigen Welt noch die Auffassung vertreten wird, dass Gewinne, ja, oder sozusagen das Bedienen von privatem Kapital eigentlich schwer vereinbar ist mit unserem Sozialsystem. Das ist eigentlich ein Beispiel dafür, dass es sehr gut vereinbar ist, ja, wenn man natürlich hier dafür sorgt, dass das nicht ausufert. Aber privates Kapital braucht eine Finanzierung. Es ist sehr viel internationales Kapital seitdem auch nach Deutschland geflossen. Ja, viele wissen nicht, dass viele Altenhilfeeinrichtungen zum Beispiel, aber auch Träger im Teileigentum von großen Pensionskassen aus dem Ausland sind. Aus Kanada zum Beispiel, ich glaube, den Fall kennst du auch, gibt es eine...
Hab ein Unternehmen geführt. Ja, genau. Wo unmittelbar letztendlich einer der wichtigsten kanadischen Pensionsfonds beteiligt dran war.
Man denkt ja häufig dann bei institutionellen Investoren oder gibt es Bilder vor manchen Augen, die sehr scheußlich sind. Ja, aber auch große Pensionskassen sind institutionelle Investoren und niemand würde ihnen vorwerfen, dass sie hier unsaubere Investitionen tätigen. Also, was will ich damit sagen? Viel Geld ist in diesen Markt hineingeflossen. Warum hat er den Markt ausgewählt? Weil man sagt, Deutschland ist ein stabiles Land. Der Sozialmarkt in Deutschland ist ein Wachstumsmarkt. Und man nimmt eine geringere Rendite vielleicht in Deutschland in Kauf, wenn man weiß, dass sie über die nächsten 20 Jahre auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zurückkommt. Ich habe jetzt eine kleine Facette rausgenommen. Aber letztlich ist das ja nichts anderes, als privates Kapital in die Sozialwirtschaft zu nehmen. Das ist aber nicht der einzige Weg und es sollte auch nicht nur privates Kapital aus dem Ausland zu uns kommen. Wir haben ja auch im Inland haben wir sehr viel privates Kapital. Und klar muss jedem sein, dass wenn man Investitionen tätigt, wo privates Kapital beteiligt ist, dann muss es auch eine Verzinsung bekommen. Und das geht nicht selten über die Immobilie. Es geht aber auch über die Betriebe, egal ob sie gemeinnützig sind oder ob sie privatwirtschaftlich organisiert sind. Niemand investiert auf Dauer oder niemand kann auf Dauer in einen Betrieb investieren, der keine Rendite abwirft. Gemeinnützige Einrichtungen haben manchmal den Fehler gemacht, dass sie sagten, ein Nullergebnis ist auch ein ausreichendes Ergebnis. Aber Betriebswirtschaft, vermutlich erstes Semester, weiß man, dass man alleine, um den Substanzerhalt zu erreichen, mal mindestens in der Inflationsgrößenordnung schon einmal einen Gewinn auf Dauer einfahren muss. Und wenn man innovativ und investitionsfähig bleiben will, da muss man natürlich auch einen darüber hinausgehenden Gewinn erwirtschaften. Und hier vielleicht für die Zuhörer, die sich jetzt in dem Bereich Gemeinnützigkeit nicht so gut auskennen, hier muss man dann auch nochmal den großen Vorteil auch nennen, den gemeinnützige Unternehmen haben. Jetzt werden mir vielleicht, hoffe ich, meine privaten Kunden nicht allzu böse sein, wenn ich so etwas sage, aber mein Herz schlägt natürlich auch einen Ticken schneller, wenn es um die gemeinnützige Sozialwirtschaft geht. Es wurde häufig der Fehler gemacht, dass sie zu wenig diesen betriebswirtschaftlichen Gedanken verfolgt haben. Und warum ist das bei den sozialwirtschaftlichen Unternehmen ein besonderer Punkt? Denn wenn sie Gewinne machen, die übrigens unbegrenzt möglich sind, ja, viele denken ja, ein gemeinnütziges Unternehmen darf keinen Gewinn machen. Nein, das stimmt gar nicht. Gemeinnütziges Unternehmen kann einen sehr hohen Gewinn machen. Der Unterschied ist nur, und das ist das Tolle an der Gemeinnützigkeit, er geht nicht an die Eigentümer, er kann nicht ausgeschüttet werden an private Eigentümer, sondern der Gewinn muss im System verbleiben und muss zweckentsprechend eingesetzt werden.
Also refinanziert in wieder Investitionen für die jeweilige Dienstleistung, Gebäude, Infrastruktur, was auch immer, was ja eigentlich gut ist. Das heißt, der Staat hält hier nicht die Hand auf.
Das ist auch so,
genau. sondern sagt, wenn ihr gemeinnützig seid und da ist die Voraussetzung, ihr müsst eure Gewinne wieder investieren, müsst ihr auch eben keine Steuern bezahlen, etwas abgeben, sondern wir lassen euch eigentlich die Finanzkraft dafür.
Ganz genau so ist es und deswegen ist das aus meiner Sicht auch immer noch ein Zukunftsmodell, was leider europäisch, ich glaube noch mit Österreich gemeinsam, einzigartig ist und deswegen mit der europäischen Gesetzgebung manchmal in Konflikt kommt. Aber ich hoffe sehr, dass wir ja diesen besonderen Sektor, der, wenn man so will, ich hatte vorhin über die Geschichte der Sozialwirtschaft und auch der Sozialbank gesprochen, also in den letzten 100 Jahren und eigentlich sogar schon auch noch darüber hinaus, den Großteil der Zeit unser System getragen hat. Also wir müssen mutig sein, wenn es um die Diskussion geht, was bedeutet Rendite, Möglichkeiten in der Sozialwirtschaft, denn wir brauchen auch eine Rendite, um privates Kapital zu bedienen und das wiederum brauchen wir, um die enormen Investitionen, die anstehen, dann auch durchführen zu können.
Also wir haben gesagt, wir brauchen Rendite für interessante Unternehmen, für den privaten Kapitalmarkt. Du hast auch vorhin erwähnt, wir brauchen Stabilität. Deutschland war und ist hoffentlich noch interessant für ausländische Geldgeber, aber das geht ja genauso für inländische. Ne? Wenn ich überlege, ich habe immer das auch Betriebswirtschaft, vielleicht in dem Fall zweites Semester. Ich habe entsprechend einen Betrag an Geld zur Verfügung und habe mehrere Möglichkeiten zu investieren und habe damit eine Auswahlentscheidung. Und ein Thema ist eben durchaus, klar, in welcher Langfristigkeit, wie kann ich das Geld vermehren, möchte ich das oder was möchte ich damit auch bewirken? Und ist aber wichtig durchaus, wie stabil ist ein System? Wie stabil sind und wie verlässlich sind Rückflüsse, sind Finanzierungen des Dienstleistungs, Bereich ist in dem Fall also der operativen Betriebe, aber auch der Immobilieninvestition.
Sie sind in der Sozialwirtschaft oder im Gesundheitswesen tätig und fragen sich, welche Rolle künstliche Intelligenz in Ihrer Branche spielt? Dann dürfen Sie unseren Kongress der Sozialwirtschaft nicht verpassen.
Am 25. und 26. November dreht sich alles um das Thema KI in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Mit spannenden Vorträgen, Best Practices und Diskussionen.
Erfahren Sie, wie KI unser Tagesgeschäft verändert, welche Chancen sie bietet und welchen Herausforderungen unsere Branche ausgesetzt ist. Zudem haben Sie die Möglichkeit, sich mit Expertinnen und Experten auszutauschen, um wertvolle Impulse für Ihre Arbeit zu gewinnen.
Alle Informationen und die Anmeldung finden Sie auf unserer Website unter www.sozialgestaltung.de. Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie.
Gibt es noch weitere Punkte, die aus der Sicht der Sozialbank wichtig sind für einen Markt, der interessant ist für privates Kapital? Was ist denn mit Innovationskraft beispielsweise? Veränderungen mit aufnehmen zu können?
Ja, ein weiterer Punkt ist, wobei ich ihn ja auch schon mindestens mal gestreift habe, ist ja Innovationsfinanzierung. Wir brauchen angesichts dieser großen Herausforderung viel Innovation, darüber haben wir schon gesprochen. Und hierfür gibt es noch keine geeigneten Finanzierungsinstrumente. Wir werden oder wurden natürlich auch häufig gefragt, warum finanziert ihr keine Innovation, zum Beispiel bei Startups? Nach dem Motto, ihr seid doch die Sozialbank, ihr müsst das doch machen. Aber Innovation oder Startups, um bei dem Beispiel zu bleiben, mit Krediten zu finanzieren, das ist sehr schwierig, weil für Kredite braucht man Eigenkapital, einen ordentlichen Businessplan und das ist manchmal oder meistens noch nicht so gegeben. Was haben wir gemacht? Wir haben mit anderen institutionellen Investoren aus der Sozialwirtschaft einen Startup-Fonds aufgelegt vor 2 Jahren, um ganz bewusst in Startups zu finanzieren, die einen Impact haben, die in den Märkten unserer Kunden unterwegs sind und die Innovationen dann auch generieren und umsetzen. Ein kleiner Teilaspekt. Am Ende muss es in die Gesamtfinanzierung mit einfließen. Da gibt es heute keine Kostenart in den Abrechnungen mit den Finanzgebern beziehungsweise mit den Sozialversicherungen, die das ausreichend berücksichtigen. Letzter Punkt noch, weil auch die Frage war, welche Wege kann es noch geben? Ich sprach vorhin schon mal über den Revolving Fonds. Das ist eine Möglichkeit. Man stellt Geld direkt zur Verfügung, aber man kann ja auch über Bürgschaften arbeiten. Wir hatten zum Beispiel nach der Wende selbst eine Bürgschaftsbank mitgegründet, um einfach Kredite in den neuen Bundesländern möglich zu machen, wo die Sicherheitenlage noch lange noch nicht so war, wie sie heute ist, ja. Belastbare Grundbücher und Ähnliches. Was will ich damit sagen? Sicherheit kann man für Investoren egal ob es jetzt Gemeinnützige sind oder private Investoren, auch dadurch herstellen, dass der Staat gewisse Bürgschaften übernimmt und damit Kredite auch möglich macht. Denn Kredite sind immer eine zusätzliche Finanzquelle neben Eigenkapital.
Ja, und das bedingt ja, wenn ich als Geldgeber eine niedrige Verzinsung akzeptiere, will ich dafür aber eine recht hohe Sicherheit haben. Das ist ja ein Bereich und die Sicherheitenlage, klar, über Bürgschaften hat ein technologischer Hebel, damit bekommen wir höhere Effizienz, macht unseren sozialwirtschaftlichen Bereich ja durchaus interessant. Und vielleicht auch noch zum Schluss ist, dass der Bereich eigentlich ein Wachstumsmarkt, zumindest in der Nachfrage. Du hast es vorhin schon gesagt, die Demografiepyramide für die nächsten Jahre wird auch das, was ich vor einigen Minuten vorgelesen habe von meinem Hausarzt, den Zettel, das zeigt, es gibt nicht das Nachfrageproblem. Das heißt, wir haben eine stabile Nachfrage. Auch das ist ja durchaus interessant in solchen Märkten für private Kapitalgeber. Das heißt, das Geschäftsmodell steht an und für sich eigentlich auf sicheren Beinen, wenn dann alle anderen Rahmenbedingungen stimmen. Dennoch sehen wir Insolvenzen. Wir haben Insolvenzen in der Pflege gesehen, im Krankenhausbereich. Könnte man sich ja fragen, ist das Anzahl der Insolvenzen gestiegen, Drama, oder reorganisiert sich so ein System aus sich selbst heraus? Gibt es ein bisschen frischen Wind? Wie geht ihr als Sozialbank mit dem Thema um? Hat sich bei euch was verändert in der Kreditvergabe mit dem Anstieg der Insolvenzen in den letzten 2 Jahren?
Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Kommen wir zuerst mal kurz zu dem Punkt der Nachfrage. Du hast das vollkommen zu Recht gesagt. Wir haben einen wachsenden Markt. Ja, also das heißt, die Nachfrage nach den Leistungen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft wird in fast allen Bereichen steigen. Man kann sicherlich in so Bereichen wie Kindergärten und Schulen, da gibt es vielleicht dann schon mal Wellen in der Nachfrage. Aber in den großen Bereichen, mit denen wir vorhin gesprochen haben, haben wir auf jeden Fall eine steigende Nachfrage. Deswegen haben wir auch in diesen herausfordernden Zeiten, die wir heute haben, immer noch genügend Kreditnachfrage. Es ist ja nicht so, dass alles zum Stillstand gekommen ist. Es gibt noch Ersatzneubauten für Pflegeeinrichtungen. Die kann man finanzieren, weil das Personal ja da ist. Es ist schwierig, ein neues Pflegeheim zu finanzieren, weil der Betreiber erstmal nachweisen muss, dass er Personal hat. Das Thema Nachhaltigkeit wird nicht so schnell kommen, wie wir es vielleicht dachten, aber auch dort ist sehr viel zu tun. Und letztlich muss man sagen, selbst wenn es jetzt keine großen Investitionen in neue Infrastruktur sehen wird oder weniger sehen, es gibt einen erheblichen Instandhaltungsstau in fast allen Bereichen. Die Nachfrage ist nach wie vor hoch und wir hatten in den letzten beiden Jahren ein sehr gutes Kreditwachstum, sogar höher als in den Vorjahren. Wie passt das zusammen mit der steigenden Insolvenzquote? Natürlich haben wir auch in unserem Kundenkreis Insolvenzen. Und ich muss auch hier ganz klar sagen, die wenigsten davon sind mit vollem Eigenverschulden dort reingekommen. Das gibt es natürlich auch. Managementfehler werden gemacht. Es wird zu spät reagiert. Man hätte das ein oder andere vielleicht aufhalten können. Aber es ist einfach ein Wehrklang, Personalmangel, schlechte Infrastruktur, mangels Investitionen in der Vergangenheit, durch den Personalmangel sinkende Erträge und dann gleichzeitig einen starken Kostenanstieg, den wir in den letzten Jahren hatten. Wissen wir alle, wo er herkam. Wir sind halt auch in einer sehr turbulenten Zeit in den letzten Jahren gewesen. Und dann haben wir ein Finanzierungssystem, was darauf nicht ausgelegt ist, was nicht schnell genug reagieren kann auf diese Kostensteigerungen. Das heißt, man bekommt teilweise erst Jahre später die Erstattung für die gestiegenen Kosten. Und das führt zu Liquiditätsengpässen. Aber die meisten Insolvenzen sind nicht dadurch entstanden, dass man zu wenig Patienten oder Pflegebedürftige hatte, sondern sind dadurch entstanden, dass man einfach in Liquiditätsschwierigkeiten kam. Was bedeutet das jetzt für uns als Bank? Da muss ich jetzt etwas Eigenwerbung machen, das geht gar nicht anders. Wir machen nichts anderes, als seit über 100 Jahren Einrichtungen der Sozialwirtschaft zu begleiten. Wir kennen die Geschäftsmodelle unserer Kunden perfekt. Wir entwickeln sie teilweise auch mit ihnen weiter und wir wissen, wo die Probleme liegen. Selbst in einer Insolvenz finden wir häufig gemeinsam mit den Insolvenzverwaltern wieder Lösungen. Entweder, dass der Träger selbst wieder herauskommt aus der Insolvenz und nachher weitermachen kann, nachdem er sich sozusagen in Anführungsstrichen von einem gewissen Ballast befreit hat. Oder weil die Einrichtungen einfach aufgrund ihrer Bedarfsnotwendigkeit dann den Weg finden zu einem anderen, größeren Träger mit einer besseren Kapitalausstattung. Und insofern, um es auf den Punkt zu bringen, wir haben Insolvenzen in unserem Kundenportfolio. Wir bilden natürlich sogenannte Einzelwertberichtigungen. Wenn man aber am Ende des Tages schaut, also am Ende eines Prozesses, das heißt, wenn die Insolvenz abgewickelt ist und alles wieder in mehr oder weniger normalen Pfaden läuft, haben wir in der Regel keinen Verlust, also keinen tatsächlichen Ausfall. Deswegen blicke ich auch in den nächsten Jahren, auch als Kreditfinanzierer, blicke ich sehr zuversichtlich, weil der Bedarf so immens ist und es immer wieder Investitionsnotwendigkeiten gibt, die noch finanzierbar sind, sodass wir auf jeden Fall auch auf unserem Weg weiter erfolgreich unterwegs sein werden. Der Wunsch, den ich habe, und die Hoffnung ist ja, dass wir mehr Investitionstätigkeit sehen, dass wir noch stärker wachsen können und dass die gesamte Sozialwirtschaft wieder gesünder wird, wieder investitionsfähiger wird, auch durch Innovationen innovationsfähiger wird und damit wir nicht unseren Wachstumspfad der letzten Jahre einfach fortsetzen, sondern auch nochmal mit einem kräftigen Turbo versehen können, um noch mehr Kunden, noch mehr Einrichtungen helfen zu können und mit ihnen gemeinsam sozial wirksam sein können.
Fast schon ein schönes Schlusswort. Und ich höre eigentlich aus deinem Gesagten heraus, dass im Gegensatz zu anderen Banken, aber auch anderen Finanzquellen, ihr nicht zurückhaltender geworden seid in der Kreditvergabe aufgrund der Insolvenztätigkeiten, sondern das euch eigentlich auch ausmacht als Sozialbank. Ihr kennt eure Kunden, ihr kennt die Geschäftsmodelle, ihr kennt die Branchen gut, könnt das einschätzen und seid in allen Bereichen weiter mit Krediten oder auch im Zahlungsverkehr, auch mit anderen Produkten einer Bank tätig und könnt gut einschätzen, welches Risiko ihr natürlich als Kapitalgeber dann damit auch eingeht mit eurem Kunden zusammen und ob das Geschäftsmodell zukunftsfähig ist. Was ja eine sehr positive Aussage ist vor dem, was wir heute schon so häufig wiederholt haben oder erwähnt haben. Die Kapitalbedarfe sind hoch und es ist auch möglich, Finanzierung zu finden.
Ja, ich hätte es nicht besser sagen können. Und Gott sei Dank denken nicht nur wir so und unsere Kunden. Viele andere Banken nutzen das Know-how ja auch, indem sie mit uns gemeinsam zusammenarbeiten. Das heißt, ein Einrichtungsträger, der vielleicht aus politischen Gründen sehr eng mit der Sparkasse zusammenarbeitet oder mit der regionalen Volksbank, das sehr erfolgreich, legt entweder selbst oder die Bank dann oft Wert darauf, zu sagen, können wir es nicht mit der Sozialbank gemeinsam machen, dann fühlen wir uns besser. Denn wenn die Sozialbank hier mitfinanziert und das Projekt durch die durchaus anspruchsvolle, nicht für jeden Kunden immer schöne und angenehme Prüfung kommt und die Sozialbank dann zusagt, dann können wir uns alle viel sicherer fühlen. Und das macht einen auch stolz, dass wir so viele Mitarbeiter haben, die einfach für die Sache brennen und auch nichts anderes machen wollen, als in der Sozialwirtschaft zu arbeiten.
Die Sozialwirtschaft reguliert, also staatliche Eingriffe, Daseinsvorsorge, interessant beim Staat. Vor kurzem der Bundeskanzler gewählt, die Ministerriege bestellt, neue Regierung. Frage immer, gerade in so stark regulierten Bereichen, wird sich was verändern? Man kann Wünsche äußern, ob die dann immer so eintreffen und gehört werden politisch. Aber aus deiner Sicht, was wären konkrete Notwendigkeiten, mit denen sich die neue Bundesregierung beschäftigen sollte? Man so sagt, die drei wichtigsten Punkte.
Ja, also ich glaube, ich habe schon genügend gesagt über Deregulierung und über grundsätzliche Ansätze, haben wir zu Beginn drüber gesprochen. Ich denke, das muss ich jetzt hier nicht wiederholen. Aber wir brauchen auch ein Sondervermögen für die soziale Infrastruktur. Es sind ja nicht nur die Bahngleise und die Autobahn und die Schulen, die in den letzten Jahrzehnten zu wenig instand gehalten wurden oder erneuert wurden. Es trifft ja auch genauso die soziale Infrastruktur. Und das muss ganz, ganz klar sein, dass man auch hierfür entsprechend das Vermögen zur Verfügung stellen muss. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, welche Wege es gehen könnte, ein solches Vermögen dann auch in die Sozialwirtschaft zu bringen. Grundsätzliche Reformen angehen und auch Rentenkassen, Versicherungen, Pensionsfonds in ihrer Anlagestrategie, das sind auch regulatorische Vorgaben zum Teil, zu intensivieren, auch hier Kapital zur Verfügung zu stellen. Und vielleicht auch einfach auf die richtigen Fachleute hören. Natürlich gibt es auch in den Ministerien, gerade auch im Gesundheitsministerium, gute Fachleute. Man weiß, was eigentlich gemacht werden kann und auch dort weiß man, wo die politischen Möglichkeiten und Grenzen liegen. Das ist eine Hoffnung, dass man weniger politisch, sondern sachorientiert und pragmatisch und mit Weitblick an die Sachen rangeht. Das ist das, was wir uns jetzt alle wünschen müssen. Aber das kann man ja im Prinzip übertragen auf fast alle Gesellschaftsbereiche. Diesen Satz, den ich gerade gesagt habe, kann man vermutlich über jedes Ministerium schreiben als Wunsch. In der Gesundheits- und Sozialwirtschaft ist es aber ganz besonders so, dass eigentlich nur langfristige Strategien uns hier aus der sehr herausfordernden Situation rausbringen können und kein kurzfristiger Aktionismus. Leider neigt die Politik häufig dazu.
Ich bin mal gespannt, ob unsere Wünsche, deine Wünsche, die aber auch meinen entsprechen, auch meiner Analyse der Situation, der derzeitigen Situation und was es dazu bedarf, wenn wir uns in 2 Jahren nochmal vielleicht in diesem Podcast wieder treffen, ob wir da eine Veränderung sehen. Wir hoffen es sehr. Das wird uns aber die Zukunft zeigen. Herzlichen Dank für deine Zeit, auch wenn wir uns schon länger kennen. Ich habe heute nochmal ganz neue Einblicke bekommen und du hast vorhin ganz kurz mal erwähnt, ich habe ja noch so ein anderes Hobby um junge Menschen herum. Du hältst regelmäßig eine Vorlesung an der Universität Köln und dort vor jungen Studenten. Wenn du denen heute einen Rat geben müsstest mit deiner Erfahrung, was wäre das?
Danke auch, dass du mir diesen Ball zuspielst. Ja, es ist zwar zeitlich gesehen ein kleiner Teil meiner Arbeits- und Freizeit, aber ein sehr wichtiger. Ja, welchen Rat will ich den jungen Menschen geben? Ich mache keine Vorlesung, ich mache eine Fallstudie seit sehr, sehr vielen Jahren an der Uni Köln. Und ich versuche sie mit der Fallstudie hinzubekommen, vernetzter zu denken, in dem Sinne, den wir ganz am Anfang auch schon mal gemeinsam diskutiert haben, sektorübergreifend zu denken und an Strategien zu arbeiten, die etwas weitergehen als das, was man normalerweise als die Strategie eines Krankenhauses oder die Strategie einer Pflegeeinrichtung sieht. Ich beglückwünsche Sie alle, dass Sie, es sind nämlich Studenten, die Management im Gesundheitswesen machen. Also vielleicht muss man das auch noch kurz sagen. Man könnte ja auf den Gedanken kommen, dass der Schmitz Banker ausbildet. Aber meine Historie ist geschuldet, dass ich dazu nie gekommen bin und vielleicht auch ganz gut so für den Nachwuchs. Nein, es sind Studenten, Management im Gesundheitswesen. Ich beglückwünsche die dazu, dass sie in einem solchen Markt tätig sind. Es sind, und das gibt mir auch immer viel Hoffnung, tolle junge Menschen. Ja, mittlerweile im Alter meiner Kinder, da sieht man, wie viel Potenzial auch in der jungen Generation steckt, die häufig vielleicht auch nicht richtig wahrgenommen wird in ihrem Potenzial. Ja, und ich gebe Ihnen den Rat, dranbleiben und immer über den Tellerrand schauen. Nicht irgendwo sich in einem kleinen Nest auszubauen, sondern die Gesundheitswirtschaft wird in deren Lebenszeit eine Vernetzte werden. Und ja,
also der Tellerrand ist nicht der Abschluss des Denkens, sondern ganz im Gegenteil, da fängt das Denken und auch eigentlich der interessante Part an. Und das wird wahrscheinlich immer noch wichtiger. Danke dir nochmal für deine Zeit. Ich danke allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wenn Sie etwas mehr über die Geschichte der Sozialbank erfahren wollen, wir verlinken in unseren Shownotes die Webseite zur 100-jährigen Geschichte. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, teilen Sie das gerne mit Ihren Kolleginnen und Kollegen und geben Sie uns eine Bewertung. Herzlichen Dank und bis bald. Vielen, vielen Dank, Harald.
Ja, ich danke dir, hat Spaß gemacht und tschüss an alle.
Wir bedanken uns bei Professor Harald Schmitz für das Gespräch und wünschen ihm und allen KollegInnen der Sozialbank weiterhin viel Freude und Erfolg, gemeinsam sozial wirksam zu sein.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.